mit der Fabian Wernli und der Gopfiller. Two Moms wird euch präsentiert von Burgerstein Vitaminen, das Schweizer Familienunternehmen mit der grössten Auswahl an Vitamin- und Mineralstoffprodukten. Erhältlich in allen Apotheken und Drogerien. Sie ist Rechtsanwältin, Mami von zwei kleinen Kindern, macht sich stark für eine selbstbestimmte Geburt und hat selber eine Hausgeburt gehabt, das in Kolumbien, vor ihrem ersten Kind und dann noch eine Alleingeburt. Das bedeutet, sie hat ganz allein geboren, nur mit ihrem Mann. Sie möchte jetzt den Frauen Mut machen und sie vor allem in Sachen rechtlichen Themen aufklären, wenn es um Geburt geht. Es ist Lydia, schön bist du da. Hallo Lydia.
Danke vielmals dafür, da sein.
Du hast uns ja im Vorfeld ein E-Mail geschrieben und gefunden, du würdest gerne mal zu uns im Podcast kommen. Du hast einen Haufen zu berichten, wo vielleicht gerade Schwangere könnte interessieren, Sachen Hausgeburt und Vorbereitung von der Geburt. Und dann haben wir gedacht, ja, das haben wir alles schon so ein bisschen gehabt, aber dann hast du gefunden, nein, gerade der rechtliche Aspekt, der fehlt ein bisschen. Und dann haben wir so gedacht, hä, rechtliche Aspekt, was meinst du jetzt damit? Kannst du vielleicht gerade mal schnell sagen, warum braucht es da Rechtsberatung, wenn es um Geburt geht?
Das ist eine gute Frage. Also es braucht nicht Rechtsberatung im Sinn von, wie man sich sonst Rechtsberatung holt, aber es braucht ein mega gutes Bewusstsein, was meine Rechte als Frau und als Mutter sind. Weil ich glaube, das kennen alle, die schon mal schwanger gewesen sind. Sobald man das Baby im Bauch hat, haben alle irgendeine Meinung. Und zwar sehr starke Meinungen. Es ist mega schwierig zu navigieren. Was ist jetzt wirklich notwendig, was nicht? Es gibt mega viel Kontrolle. Viele Frauen fühlen sich unwohl und haben Angst. Und dann in dem Bereich nachher wirklich können merken, okay, was brauche ich? Was macht Sinn, was nicht? Wie entscheide ich mich? Also das ist mal ein Aspekt, wo mega wichtig ist. Und was hilft, um auch zu wissen, eben, was sind meine Rechte. Zum Beispiel wissen viele Frauen nicht, dass man, wenn man eine Einleitung angeboten bekommt, dass es eben ein Angebot ist, dass man nicht sofort muss zustimmen und das machen. Genau, das sind so ein bisschen so Themen.
Ja, während der Geburt ist ja das genau eine Situation, wo man natürlich sofort auch den Ärzten und allen rundherum, die in dem arbeiten, einfach auch vertraut und sagt, ja, macht alles, was ihr für richtig haltet. Also das heisst, je mehr Wissen, das man vorher hat, desto mehr kann man dann im Moment auch entscheiden, auch wenn es eine mega Ausnahmesituation ist.
Ja, das stimmt. Also eben einerseits, Wissen ist mega wichtig. Also man wirklich gut informiert ist, viel gute Informationen hat. Eben auch evidenzbasierte Informationen, wie vieles, was gehandhabt wird, aktuell ist kulturbedingt, ist gar nicht wirklich evidenzbasiert, das weiß man manchmal gar nicht. Und das andere ist aber auch, dass in der Situation selber, wenn es denn wirklich, wenn du unter der Geburt bist und sich irgendeine Situation bietet, dann in dem Moment können, selbstbestimmt zu entscheiden, ist mega schwierig und oft nicht realistisch und darum ist eine gute Vorbereitung umso wichtiger.
Einerseits gebe ich dir natürlich recht und sage, hey, eine Geburt, das ist eigentlich auch ein bisschen unsere Verantwortung. Es ist nicht, wie wenn du einen Blinddarm hast, du liegst auf den Operationstisch und lässt mit dir machen. Andererseits fehlt einem ja einfach als Normalbürger auch das medizinische Fachwissen. Also ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel angeklagt werde, dann brauche ich ja auch dich als Rechtsanwältin, die mich verteidigt, weil ich ja nicht Recht studiert habe. Genauso wie wenn ich eine Geburt habe, brauche ich halt medizinisches Personal, das mir irgendwie hilft oder mir sagt, jetzt müssen wir einladen, jetzt ist es gefährlich. Oder stimmt das gar nicht?
Ja, ich habe schon eine andere Meinung zu dem, weil für mich ist Geburt in erster Linie ein absolut natürliches Event. Also das ist eigentlich etwas vom Natürlichsten, was dir passieren kann als Frau. Und erst, wenn sich wirklich Komplikationen anbieten, oder, wenn die kommen, dann kann es zu einem medizinischen Event kommen und dann ist es mega wichtig, dass wir Medizin haben und können eingreifen und etwas machen können. Aber ganz grundsätzlich ist es ein rein physiologisches Event und ist darum mega wichtig, dass man quasi die Physiologie auch versteht. Im Voraus, damit man überhaupt merkt, okay, was ist jetzt notwendig und was nicht. Und man muss auch ein bisschen verstehen, das ganze Setting, eben Spital ist erstens nicht ausgerichtet also eigentlich auf gesunde Frauen, gesunde Babys. Das ist nicht die Ausrichtung eines Spitals. Der Fokus ist auf Komplikationen, auf medizinische Notfälle, ist dort ausgerichtet.
Aber viele wählen ja auch, ins Spital zu gehen, zum Gebären, weil sie Sicherheit wollen, weil sie wissen, schau, dort sind sie einfach für alles parat.
Genau. Das ist ein Grund. Und ich finde, Frauen sollten dort gebären, wo sie sich wohl und sicher fühlen. Das ist eine der Grundvoraussetzungen auch, dass die physiologischen Abläufe überhaupt laufen können. Dass du dich sicher und wohl fühlst und geborgen, oder? Und wenn das für dich das Spital der Ort ist, dann ist das super. Aber ich finde, es braucht eben auch Aufklärung, dass wir heute, also die Medizin hat den Fokus auf, ja, nicht zu spät zu wenig machen, oder? Das ist der Fokus. Aber man verliert ein bisschen aus den Augen, dass man heutzutage ein anderes Problem auch haben, und das ist einfach, dass man viel zu früh macht. Oder? Also wir haben eine viel zu hohe Kaiserschnittsrate. Die ist etwa bei 36%. Oder? Und WHO sagt, 10% wären eigentlich etwa angemessen, damit man wirklich Mutter- und Kindsterblichkeit kann reduzieren kann, ohne dass die negativen Folgen vom Kaiserschnitt quasi überwiegen. Und wenn man denkt, mit 36%, dann sind eigentlich 2 von 3 Kaiserschnitten nicht nötig gewesen. Und das sind alles Sachen, die man sich damit auseinandersetzen muss, bevor man ins Spital geht, zum Beispiel.
Interessant. Also ich habe mich wirklich überhaupt nicht vorbereitet. Und viele da aussen schütteln jetzt wahrscheinlich den Kopf. Aber ich habe so gedacht, ja komm, Geburtsvorbereitung. Mein Mann hat eh nicht Lust, dort mitmachen. Ein bisschen auf einem Ballen rumbalancieren und ein bisschen so Geburt, wie man das so im Film Ami sieht, in diesen Ami-Filmen, so ein bisschen, so müsstest du dann pushen und so. Ich habe mir gesagt, ich schaffe das schon irgendwie. Und bei mir ist es auch dann so gekommen. Also, wie du das da auf deiner Webseite sagst, wenn du dich während deiner Geburt sicher, geborgen und selbstbestimmt fühlst und die richtigen Personen an deiner Seite hast, werden körpereigene Schmerzmittel ausgeschüttet, das ist bei mir passiert, nach 17 Stunden Wehe. Oft werden transzendente Zustände erreicht, das ist bei mir auch passiert. Du verlässt das Geburtsportal gestärkt, tief verwurzelt und in deiner ureigenen Kraft und bereit für deine neue Rolle als Mama. Darauf arbeiten wir gemeinsam hin. Und ich glaube, wenn ich das vorher gelesen hätte, dass das mir das kann geben quasi, dann hätte ich das gemacht. Also ist das denn im Allgemeinen, dass Geburtskurs so dich so quasi bestärkt, dass du das kannst erleben? Oder sagst du, ja nein, das ist jetzt eben das Angebot, das wir anders machen?
Also zuerst mal mega schön, dass du das so hast können erleben. Du hast es im Spital so erlebt?
Und ich glaube, ja, so Paracelsus, was leider nicht mehr gibt.
Okay, ja. Aber ja, mega schön. Ich glaube, das ist mega individuell. Also eben, wenn du als Frau quasi eh so den Eindruck hast, eben, ich kann das, ich rock das, mein Körper funktioniert und so das Grundvertrauen in dich selber hast, ich nenne es mal auch Urvertrauen, das ist die beste Voraussetzung. Aber du musst wie zuerst an den Punkt kommen, oder? Und bei mir ist zum Beispiel das mega übers Intellektuelle gegangen. Also ich bin auf der Reise in Mexiko, bin ich schwanger geworden. Und ich habe 9 Monate eigentlich Zeit gehabt, um mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ich habe mega viele Bücher gelesen, Studien gelesen, mich mega damit auseinandergesetzt, was eben auch schief läuft, warum ich zum Beispiel nicht ins Spital will.
Ah ja, spannend. Warum? Also sag mal, warum bist du... Eben, du hast so viel dich mit dem auseinandergesetzt und warum hast du dich nachher für eine Hausgeburt in Kolumbien entschieden und nicht ins Spital?
Es gibt mehrere Aspekte. Eben, den einen habe ich schon angesprochen, dass einfach wirklich im Spital sehr häufig halt zu viel interveniert wird. Ich meine, es hat auch wieder einen rechtlichen Aspekt, oder? Jeder will sich absichern. Also auch das Gefühl haben, wenn du ins Spital gehst, es drückt sich in erster Linie um dich, ist ja eigentlich nicht der Fall. Es drückt sich immer zuerst um die Sicherheit von deinen Begleitpersonen. Sie müssen sich absichern können. Und wenn irgendetwas ein bisschen kritisch ist, dann ist es immer sicherer, wenn du etwas machst, als wenn du nichts machst, oder? Also es ist einfach rein rechtlich. Und das ist etwas, das hat mir schon ein bisschen Angst gemacht. Und das andere, was ich einfach bei mir sehr persönlich gemerkt habe, ist, ich bin mega sensibel. Vielleicht kann man sagen, so ein hochsensibler Mensch. Ich nehme meine Umgebung extrem fest wahr. Manchmal verliere ich mich fast, wenn es viele Leute in einem Raum hat. Und ich habe gewusst, ich kann nicht bei mir selber sein, wenn ich irgendwo in einem Raum bin mit fremden Leuten um mich herum, die ich nicht kenne. Und es ist so ein intimer Moment. Ich habe einfach gewusst, wenn ich mich wirklich gehen lassen konnte, und das war mein Ziel, mich wirklich voll hingehen, einfach loslassen. Man sagt, Geburt ist auch wie ein Kontrollverlust eigentlich. Also es ist es, oder? Und ich habe einfach gewusst, ich brauche ein anderes Setting. Ich kann das nicht in diesem Umfeld. Ja.
Und was ist jetzt, wenn etwas gewesen wäre? Ich meine, du bist noch in Kolumbien gewesen, du bist noch irgendwie nicht in deiner Heimat gewesen. Also hast du nicht auch von Leuten gehört, dass es fast eine fahrlässige Entscheidung könnte sein?
Ja, das finde ich immer spannend, so das Argument. Also das Argument Selbstbestimmung ist dann immer irgendwie zulasten vom Wohl vom Baby. Also in erster Linie bin ich absolut überzeugt, dass jede Frau das Wohl von ihrem Baby eigentlich am allermeisten im Auge hat. Und das andere ist, es wird auch immer so überstilisiert, so Notfälle, oder? Also ich meine, es gibt einen Notfall, wo wirklich sofort musst reagieren. Sofort, da gibt es auch keine Aufklärung mehr oder irgendetwas, und das ist, wenn die sich deine Plazenta ablöst, oder? Aber sonst, es gibt eigentlich nicht so Notfälle, wie man sich dann vorstellt, dass jetzt sofort und sonst ist irgendetwas. Das ist gar nicht, das ist nicht die Realität. Auch in der Schweiz, wenn eine Hausgeburt verleiht wird, das ist immer, dann sagt man einfach, oh, jetzt ist es ein bisschen lang, die Mutter ist ein bisschen erschöpft und dann steigt man ins Auto.
Zur Sicherheit, an, eben auch dort ein früher. Aber wie ist denn das Text? Du hast eine Hebamme dabei in Kolumbien.
Ja, Hebamme gehabt. Und das Spital war etwa in 20 Minuten mit dem Auto erreichbar gewesen. Ich habe auch mit dem Gynäkologe und meine Hebamme zusammen geschafft. Dort hatte ich auch noch ein Gespräch vorbereitend. Ich habe gewusst, ich werde unter keinem Umstand mit dem müssen gebären. Ehrlich? Aber ich habe ihn gekannt. Und ganz allgemein, also wenn man die Statistiken anschaut, sind Hausgeburten, also es gibt viele Studien, die Hausgeburten und Spitalgeburten vergleichen. Mhm. Und Mortalitätsraten von Mutter und Baby sind gleich. Aber die Eingriffe, also die Intentionsrate und die Zufriedenheit der Mütter, also die Intentionsrate ist viel tiefer natürlich bei der Hausgeburt und die Zufriedenheit der Mütter viel höher.
Mhm. Und nachher hast du noch eine zweite Geburt gehabt, das war dann sogar eine Alleingeburt gewesen.
Genau.
Dort hast du dann sogar, also hast du dich bewusst entschieden, ohne Hebamme?
So halb.
Okay.
Also ich hatte mega gute Hebamme an meiner Seite. Das war wirklich unschön gewesen. Ich habe mich auch gut begleitet gefühlt von ihr. Sie hat auch wirklich respektiert, wenn ich gesagt habe, hey, das will ich jetzt nicht. Oder da, ja, genau. Und ich habe also ich habe das ihr im Voraus auch gesagt, aber wir haben dann wie einfach gefunden, hey, wir schauen, wie wir uns fühlen. Und wenn es für uns passt, dann machen wir die Geburt. Und wenn wir das Gefühl haben, wir wollen sie rufen, dann rufen wir sie. Und sie ist dann aber auch kurz nach der Geburt ist sie dann gekommen.
Aber eben in dem Sinne haben wir es wie bewusst eigentlich mal probiert, ohne eine Hebamme.
Genau.
Ihr zwei. Und aus welchem Grund das? Dass es noch intimer und privater ist? Oder was ist da der Grund?
Also eben bei mir ist es wirklich der Grund, dass ich einfach weiss. Also erstens habe ich schon ein bisschen Erfahrung vom ersten Mal. Ich habe auch beim ersten Mal, bei der ersten Geburt, habe ich der Hebamme gesagt, sie soll vor der Tür raus warten.
Ja, was?
Ja. Einfach, ich habe einfach gewusst, ich brauche das. Ich muss mich völlig bei mir sein. Und sie ist dann aber dann irgendwann in der Presse, wie ist sie dann dazugekommen und ich bin mega froh gewesen.
Okay, also ohne Frage ist sie dann einfach gekommen?
Nein, ich habe sie gerufen.
Ah, okay.
Ja. Und dann beim zweiten Mal habe ich einfach gefunden, eben, ich will völlig können einfach bei mir sein. Das ist für mich einfach wichtig. Aber das ist eine mega persönliche Entscheidung. Es ist nicht, dass ich sage, das ist jetzt das Richtige oder so. Das ist einfach für mich und meinen Mann hat das so gestimmt.
Wenn ich dir so zuhöre, merke ich einfach wieder einmal mehr, Wissen gibt einfach Sicherheit, oder? Und Unwissen, dann fühlst du dich unsicher, weisst nicht genau, was mache ich, weisst nicht, in welcher Situation wie wirst handeln und dann sagst du halt einfach Ja zu dem, was andere Leute dann sagen, wo du das Gefühl hast, denen kannst du vertrauen. Aber ja, du bist das Lebensbeispiel, dass wirklich Wissen einfach Sicherheit gibt. Und jetzt, wenn Leute da draussen zuhören und sagen, ich will einfach auch mehr wissen, sie sind vielleicht schwanger oder wollen schwanger werden, was würdest du sagen, hast du Bücher gelesen oder wie hast du dich darauf vorbereitet? Was findest du, ist so das ideale Szenario, wie sich die Leute können darauf vorbereiten?
Also etwas, was ich am allerwichtigsten gefunden habe, ist die Geburtsgeschichte zu hören oder zu lesen.
Wirklich?
Ja,
aber
mir hat das mir mega geholfen.
Angst
aber halt positive.
Aha.
Also genau, positive Geburtsgeschichten von Frauen, die wirklich einfach erlebt haben, wie ihr Körper super funktioniert hat. Das muss nicht heissen, es war ekstatisch oder man hat keine Schmerzen gehabt, sondern es heisst einfach, hey, ihr Körper hat das können. Und wenn du diesen Frauen zuhörst nachher und ihre Geburtsgeschichte hörst, du spürst das irgendwie wie auch, dass sie das einfach erlebt haben. Und da hat mir am allermeisten geholfen.
Und wo hast du die gehört oder gelost?
Also das erste Buch, das ich gelesen habe, war von der Ina May. Kennt ihr die?
Da habe ich immer noch auf der To-Do-List
gemacht. Genau, das war mein erstes Buch. Und das ist die Hälfte davon sind Geburtsgeschichten und die andere Hälfte sind Informationen. Und das habe ich einen super Einstieg gefunden. Genau, und dann habe ich Podcasts gelesen. Es gibt zum Beispiel Free Birth Society. Mhm. Also sie polarisieren sehr, weil die sind wirklich voll pro Alleingeburt, mega, mega spitalkritisch, eben sehr polarisierend. Aber sie haben einfach zig Geschichten, schon seit Jahren, von Frauen, die einfach Geburt ohne Intervention erlebt haben. Und ich finde das mega bekräftigend, um das zu hören.
Aber es gibt auch eine falsche Sicherheit, weil wenn du nur immer den Fokus auf etwas legst, was gut ist, ich meine, das beeinflusst ja die Leute, ist ja logisch, es gibt dir jetzt selber Stärke, so, wow, bei denen allen ist es gut gegangen, ja, ich schaffe das auch und so, aber man darf ja gleich nicht außer Acht lassen, dass es eben, wenn du würdest wollen, den Fokus aufs Negative legen, du wahrscheinlich genauso viele Leute würdest finden, die sagen, oh nein, mein Kind ist gestorben unter Komplikationen zu Hause, ich habe irgendwie das gehabt, dies gehabt. Also weißt du, wie ich meine, ich will jetzt einfach nicht, dass da außen auch falscher Eindruck entsteht, wenn irgendwie, also man schon in der Schwangerschaft vielleicht sieht, dass irgendetwas könnte das Problem werden, dann würde ich jetzt da nie meine Hand ins Feuer legen und sagen, mach das. Also dann geht es einfach darum, ich finde auch für das haben wir wie auch Fachpersonen vom Spital, also ich bin da ganz anderer Meinung als eben die Free Birth Community. Mhm. Ich finde es schön und wichtig, dass wir so Mediziner haben, die uns auch in der Schwangerschaft begleiten können, vielleicht auch Sachen erkennen und ja, klar, wenn du das Go hast im Sinn von medizinisch gesehen, ich kein Problem. Das ist alles, das Baby liegt richtig. Irgendwie, ich sehe sonst nicht irgendein Bedenken. Dann, wenn man sich stark fühlt und das machen will, dann ist das natürlich jeder Frau ihre Entscheidung. Und ich finde das mega schön, wenn auch viele Frauen können selbstbestimmt, oder eigentlich sollte jede Frau können selbstbestimmt gebären und einfach wirklich sich gut fühlen und ein schönes Geburtserlebnis haben. Ich habe jetzt gerade gestern mit drei Kolleginnen gegessen und habe leider eine recht schlimme Geburtsgeschichte gehört. Und die andere war noch schwanger da. Und wir haben gerade gedacht, ja, ist jetzt auch nicht gerade der beste Moment, um das zu erzählen. Aber ich sage einfach irgendwie, eben, ich bin halt eher ein Sicherheitsfreak, obwohl ich auch das Natürliche extrem schön finde. Also ich finde eine schöne Vorstellung, können irgendwo ganz allein und eben selbstbestimmt gebären. Und trotzdem denke ich, man darf es einfach nicht außer Acht lassen, dass halt ein bisschen noch kritisch zu hinterfragen.
Oder? Absolut. Also eben, ich sage überhaupt nicht, man soll das nicht kritisch hinterfragen, also das ganze Movement. Und es ist immer schwierig bei diesen polarisierenden Personen oder Bewegungen, die sind sehr schwarz-weiß, oder? Und das Leben ist grau. Also das ist einfach so. Und da will ich auch überhaupt nicht da propagieren oder so. Null. Ich finde es nur wichtig, dass man die Geschichte auch hört. Mhm. Weil wenn nur interveniert wird, oder? Und dann natürlich, also dann weiss man manchmal gar nicht mehr, was eigentlich noch möglich ist. Ist oder was eigentlich, also zum Beispiel, du hast gesagt, die Lage vom Baby, oder? Noch vor ein paar Jahren ist es völlig natürlich gewesen, dass Steißlage auch schon vaginal gebären können. Und dann ist irgendwann eine Studie rausgekommen, wo irgendwie gesagt hat, Kaiserschnitt ist sicherer als eine vaginale Steißgeburt in Steißlage. Und jetzt gibt es die Skills nicht mehr. Mittlerweile ist klar beleidigt, dass die Studie nicht stimmt. Und trotzdem, es gibt einfach die Skills nicht mehr, oder?
Also
die
Steißlage hatte ich ja gehabt bei meinem ersten Sohn. Mhm. Und für mich war einfach der Fall klar, dass ich das nicht gebären will, weil ich will einfach nicht, dass mir alles verreist und ich will die Schmerzen nicht. Und nein, ich hatte einfach auch Angst vor dem. Also weißt, es war wie so für mich dann gewesen, ja, Triemli würde das glaube ich noch anbieten oder so. Ich glaube, das einzige Spital gewesen. Aber ich musste nicht einmal 5 Minuten überlegen. Also ich
ja, bin das ist legitim.
Nicht, ich bin wie auch nicht eingreifen, um, weißt, wie sagt man denn, wenn sie versuchen zu kehren oder so. Ja. Es war wirklich bei mir dann gerade so gewesen, okay, dann machen wir Kaiserschnitt. Mhm. Und es fragen mich einmal noch relativ viel, hey, bereust du das nie, dass du den Moment nicht gehabt hast und die natürliche Geburt? Und ich muss wirklich sagen, nein. Also, es tut mir mega leid.
Es ist, weil du es nicht
gehabt hast. Ja, aber Entschuldigung, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich jetzt kein Kind hätte und ich habe nie ein Kind gehabt, würde ich trotzdem ein Kind vermissen. Ich würde sagen, ich will Mami sein, ich habe das unbedingt wollen. Und ich meine, da kannst du nicht sagen, wenn ich jetzt kein Kind habe, ja, du hast halt nie ein Kind gehabt, du weißt nicht, wie es ist. Ich habe immer ein Kind, ich habe immer stillen. Und meinen ersten Sohn habe ich nicht so lange stillen. Und ich habe eher ein bisschen unter dem gelitten. Dass das wie, und beim zweiten Mal habe ich es wirklich ausgenutzt, solange es geht mit dem Stillen. Und es hat mich mega glücklich gemacht. Aber ich muss wirklich sagen, mit dieser Geburt, viele Frauen leiden wieder runter und sagen, hey, das ist mir genommen worden. Sie wollen bis zum Schluss probieren, dann ist der Notkaiserschnitt gekommen. Ich höre immer wieder, sie sind irgendwie dort überrumpelt gewesen. Das tut mir auch mega leid für all die Frauen, die wieso nicht ihre schöne Geburt hatten, die sie sich erträumt haben. Aber für mich ist das etwas, was ich überhaupt nicht vermisse. Und wo ich wie auch manchmal wie Schwierigkeiten habe, um mich wirklich voll in das hineinsetzen, warum das so ein riesen Thema ist. Blöd gesagt.
Spannend,
also,
weißt,
es ist wie so dann die Frage für mich manchmal, warum ist das dann, macht es dich zu einer besseren Frau, wenn du hast natürlich gebären können? Bist du mehr Frau oder bist du, was ist denn das, was man dann unbedingt muss haben?
Also ich kann nur von mir reden, oder? Ja. Ich glaube, es ist mega individuell. Also mega, eben auch, was man nur schon, was man als Setting braucht unter einer Geburt, oder? Und für mich ist es wirklich, es ist, also die erste Geburt ist für mich lebensverändernd gewesen. Also wirklich, also
meine... Darf ich wissen, warum? Erzähl mal. Also Geburt, wir reden jetzt nicht vom Kind, das dann da ist, sondern
von der Geburt. Also es ist wie... Also ich habe das Gefühl, im Fall, so gewisse Traumas haben sich auch angelegt. Also zum Beispiel so ein Scham über meinen Körper, wo ich, wie, ich glaube, das habe ich auch übernommen, oder? Wo ich aufgewachsen bin, wo nachher wirklich weg war. Ja. Also es, und eben so das Raum einnehmen, bei mir sein, ein Thema, das ist so ein Thema für mich, oder? Und das so voll können durchzuziehen, das ist enorm.
Also wie befreiend.
Ja.
Ja. Und bei dir?
Einfach das Urvertrauen mit der Natur. einfach ja, das Gespüren, dass irgendwie, gibt da etwas Grösseres, wo in dem Moment, wo es wirklich brauchst, leitet es dich und hilft dir und man schafft das irgendwie durch. Ich habe dann nachher müssen Weisheitszähne ziehen und so und ich habe da so ein bisschen gelacht und gesagt, machen Sie einfach, weil ja, ich weiss, wo meine Grenzen sind. Ich bin so hart an Grenzen gekommen wie noch nie in meinem Leben und habe einfach auch mal für mich gespürt, was ich kann. Ich glaube, Geburt ist nicht das Einzige, wo das so erleben kannst. Ich denke zum Beispiel, wenn du irgendwo in einem Schlachtfeld bist, ich will es nicht vergleichen mit dem, aber und ich weiß auch nicht, mit einem gebrochenen Bein irgendwo in den Bergen liegst, im Schnee oder in einer Lawine oder einfach so Grenzerfahrungen, wo du es irgendwie daraus raus schaffst, da kommst du einfach anders daraus raus, als du vorher gewesen bist.
Ich finde es so schön, was du jetzt gesagt hast, mit dem, dass man das Gefühl hat, man schafft alles. Und weißt du, es ist lustig, ich hatte das aber auch gehabt, das Gefühl. Und das ist irgendwie, obwohl ich ja nicht natürlich geboren habe, aber ich weiss genau, was du für ein Gefühl beschreibst, weil ich habe das zwar mehr nach dem ersten gehabt, beim zweiten ist es nicht mehr gleich
gewesen. Das
ist
bei mir auch so
gewesen, lustig. Ja. Und beim ersten, ich habe wirklich gedacht, hey, bring it on, ich schaffe alles. Ich habe jetzt gerade einen Menschen da geschaffen. Also es ist eben, glaube ich, vielleicht hat man das Gefühl auch, wenn man einen Kaiserschnitt hat, weil es ist weniger jetzt, dass ich jetzt die Geburt geschafft habe, sondern ich habe den Menschen angeschaut und einfach, ich habe jetzt noch generiert. Ich habe in mir inne ist das perfekte Wesen entstanden. Mhm. Es ist da, ich nähre es jetzt mit meinen Quellen, die mir die Natur mitgibt. Mhm. Und ich habe mich wirklich gefühlt, hey, nichts kann mich besiegen. Also es ist wirklich, ich habe jetzt noch mega
Hühner. Das ist mega, mega schön.
Und ich glaube, das kann man eben auch haben, wenn man einen Kaiserschnitt hat. Klar, das mit dem Grenzerfahrung und so. Ich meine, ich habe das ja nicht viel mitbekommen. Ich habe nachher Schmerzen gehabt, aber das ist natürlich nochmal etwas anderes, aber das habe ich wirklich auch mit dem Starksein. Und trotzdem frage ich mich dann, warum wir Frauen nicht mehr schaffen. Das ist jetzt mega, mega böse und einfach rausgerührt. Aber wenn wir schon so etwas leisten, wie Menschen zu erschaffen, wieso stellen wir uns sonst immer so devot in den Hintergrund?
Also, da habe ich eine Gegenfrage. Was gibt's denn noch Wichtigeres auf der Welt als andere Menschen erschaffen? Oder was gibt's denn noch Höheres, wo irgendwie wichtiger ist?
Nichts. Nein, ich finde auch, das gibt nichts. Aber trotzdem, wenn du siehst, zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt, sind wir ja immer die uns schlechter verkaufen, die wieder ein bisschen, und ich lese einmal in Mamalicious die Posts von diesen Frauen. Und ich denke einmal, das kann doch nicht sein, dass wir im 2024 solche Fragen haben, wo irgendwie einfach die Frauen irgendwie wie Sklaven, die haben alles machen. Und, mein Mann ist nur dort. Und, wenn mein Kind krank ist, bin ich am Schauen, was ist los? Wieso sind wir Frauen so devot? Ich meine, eben, wir haben Menschen gemacht, wir haben Menschen kreiert. Wieso können wir nicht ein bisschen selbstbewusster auch unsere Wünsche dann
wieder ausdrücken? Also, weißt du, ich habe das Gefühl, es geht wieder auf die Selbstbestimmung zurück. Also, so wie ich es von dir gehört, du hast den Kaiserschnitt sehr selbstbestimmt gewählt, oder? Und selbstbestimmt erfahren. Und ich glaube, das ist ein mega grosser Punkt, oder? Um so zu starten. Aber das ist eben in der Geburtswelt überhaupt nicht der Normalität, oder? Ich finde, es fängt eben genau dort an. Mega viel wird einfach Frauen reingeredet, wird Angst gemacht, wird Druck gemacht und es wird eigentlich gesagt, heb einfach an, mach, was wir sagen. Wenn du willst selber bestimmen, dann bringst du dein Baby in Gefahr, oder? Es ist eigentlich eine riesige Entmündigung. Und ich frage mich manchmal, wie würde diese Welt aussehen, wenn Männer würden gebären? Wie wäre das Geburtssystem denn?
Da lache ich nur. Aber das ist eben genau interessant, was ihr jetzt schnell gerade besprecht, weil sie steht, will ja nicht für Frauen hinstehen, die Kaiserschnitt hatten oder nicht, sondern was du hast, ist auch eine selbstbestimmte Geburt. Du hast für dich entschieden, das ist für mich und mein Baby das Richtige und darum fühlst du dich auch nicht so, wie wenn dir das genommen worden ist, sondern sie will eben herstehen für die Frauen, die im Nachhinein sagen, hätte ich doch mehr Wissen gehabt oder hätte ich jemanden an meiner Seite gehabt, der für mein Wissen und meine Selbstbestimmtheit gestanden wäre, dann wäre mir das nicht genommen worden, oder?
Genau, wir haben ja das Problem, also über das haben wir schon mal geredet im Podcast, wir haben das Problem, dass wirklich viele Frauen ihre Geburt als dramatisch erfahren. Das ist das eine. Und das andere, was ich auch viel sehe, ist so das Narrativ, wenn jetzt das und das nicht gemacht worden wäre, dann wäre mein Baby gestorben, ja, oder?
Das höre ich übrigens ganz viel. Irgendjemand, so ein mit Kollegen redet, jeder hat fast das Kind verloren, wild, wenn das nicht...
Kann das nicht sein. Also unsere Spezies wäre nicht ganz so erfolgreich, wenn es wirklich so riskant wäre. Also weißt, also wirklich, eben, Kaiserschnittsrate 10%, okay, das kann vielleicht insgesamt Sicherheit wirklich erhöhen, aber es wird viel zu viel interveniert. Und man ist sich nicht bewusst, man ist sich dem gar nicht bewusst. Also ich weiss nicht, Interventionskaskade, sagt euch das etwas?
Nein.
Das ist das Phänomen, dass wenn du eingreifst, also wenn du quasi als allererstes in die Physiologie eingreifst, dann führt das meistens zu einem nächsten Eingriff und zu einem nächsten Eingriff und schlussendlich oft zu einem Kaiserschnitt, der aber eigentlich nicht notwendig gewesen wäre, sondern wo produziert worden ist durch die Interventionskaskade, oder? Also häufig fängt es an mit Einleiten, oder? Du leitest ein, weil dein Baby kommt nicht perfekt auf Termin. Also ab plus 4 Tagen wird oft empfohlen zum Einleiten, was überhaupt nicht evidenzbasiert ist. Oder? Und dann hast du nachher nicht die natürlichen Wehen. Es werden nicht die natürlichen Endorphine ausgeschüttet, sondern du hast ein synthetisches Oxytocin, das in deinem Körper wirkt, das verhindert, dass die natürlichen Hormone ausgeschüttet werden. Du hast künstliche Wehen, die viel, viel, viel stärker sind und intensiver. Plus du hast keine körpereigene Endorphine. Oder? Und dann hast du häufig nachher PDA, weil das kannst du nicht aushalten, ja, solche Wehen. Und eine PDA führt häufig dazu, dass die Geburt weniger schnell vorwärts geht. Und dann irgendwann also ist ein Baby gestresst, oder? Und dann brauchst du nachher Suchglocken, ja, oder du brauchst einen Kaiserschnitt. Und dann hat man nachher das Gefühl, ah, zum Glück bin ich im Spital gewesen, mein Baby ist gerettet worden, ja, oder? Ja, und ich finde, es braucht Information, dass es nicht, damit man den Narrativ versteht, damit man weiß, was Interventionen machen und wenn, dass sie wirklich sinnvoll sind und wenn nicht.
Und wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt und sagt so, und jetzt müssen wir den Notkaiserschnitt machen, was soll man dann sagen als selbstbestimmte Frau, die vielleicht wirklich unbedingt hat wollen, natürlich gebären? Wann weiss man, wenn es wirklich ein Notfall ist und wann nicht?
Also das Erste ist, es ist eigentlich nie ein Notkaiserschnitt. Also man redet viel von Notkaiserschnitt, aber häufig wird einfach gesagt, jetzt haben wir quasi jetzt ist indiziert, zum ja, einen Kaiserschnitt machen. Aber das heisst nicht, es ist nicht ein Notkaiserschnitt. Das ist ein anderes Prozedere. Aber also das ist, mein Punkt ist, wenn du im Spital bist und all deine Begleitpersonen sagen, jetzt ist ein Kaiserschnitt indiziert, du hast kein Selbstbestimmungsrecht mehr in dem Moment. Also quasi in dem Moment kannst du nicht mehr entscheiden, oder? Weil du bist ja angewiesen. Du bist ja schon in dem Setting, wo deine Geburt medizinisch gemanagt ist. Also musst du den Medizinpersonen auch vertrauen. Also alles andere macht ja überhaupt keinen Sinn, oder?
Also wenn mal eingegriffen worden ist, meinst
du? Genau. Wenn du in dieser ganzen Kaskade drin bist, oder? Okay. Dann
also eigentlich schon am Anfang sage ich, ich will nicht einleiten. Dort hat man es ja noch am ehesten in der Hand, oder wie? Also
genau,
wenn
man, dort hat aber man wie weiss sehr man dann?
Also weißt, eben wenn jetzt ich in dem Spital wäre und mir sagt jemand, ich finde das doch, jetzt müssen wir einleiten und das ist irgendein Arzt. Wieso soll dann ich, Fabienne Wernli, der vielleicht das Buch gelesen hat in Vorbereitung auf die Geburt, ihm dann erzählen, was ich jetzt da will und nicht will?
Also, weißt, also du könntest ihn zumindest fragen. Also weißt, es gibt ja, ja, Informed Consent, also informierte Einwilligung, ja, oder? Das ist auch so ein rechtliches Konstrukt, das sagt, dass du im Spital bist. Eigentlich jeder Eingriff ist rechtswidrig, oder? Ja. Jeder Einzeleingriff, eine vaginale Untersuchung ist rechts, ist eine Körperverletzung. Außer du hast informiert eingewilligt. Und für eine informierte Einwilligung brauchst du Informationen. Und das ist nicht einfach, du brauchst jetzt einen Kaiserschnitt und wir müssen jetzt einleiten, sondern es ist, aus dem und dem Grund gehen wir davon aus, dass das Risiko so und so hoch ist, wenn wir jetzt in dem Moment das und das nicht machen, oder? Und das Wissen basiert, oder, auf der und der Studie. Und du hast Recht auf die Information.
Okay, also das finde ich super, dass du das sagst. Also das heisst, weil oft, also ich frage immer auch viel nach, allgemein bei den Ärzten. Und ich fühle mich immer ein bisschen blöd, weil ich denke dann immer so, ach, die nervt das sicher. Aber ich finde das mega gut zu wissen, dass man eigentlich wirklich das Recht hat, um sich die Infos zu holen, bis man es auch versteht, oder?
Ja, also du müsstest sie eigentlich bekommen, ohne zu fragen.
Ja, aber oft aber ist es ja nicht so.
Nein, das ist überhaupt nicht die Realität. Du musst nachfragen, du musst mega kritisch nachfragen und oft musst du dann eben die Studie selber noch nachschauen, weil es gibt da sehr umstrittene Studien, die dann in den Spitälern extrem viel zitiert werden. Und wenn man sie genau anschaut und auch so ein bisschen es gibt auch ganz viele verschiedene Perspektiven, auch in der Wissenschaft, oder? Und wenn du so frauenzentriert Studien lesest und nicht jetzt einfach nur also nicht nur rein Risikomanagement, oder? Dann kommst du auf ganz andere Resultate zum Teil. Also weißt, gewisse Studien kommen dann irgendwie zum Schluss, du musst, was sind es, 400 oder mehr Frauen einleiten, um irgendetwas ins Risiko quasi dann können zu minimieren. Dann musst du als Frau dann ja auch selber können entscheiden, okay, mit dem Risiko, was bedeutet jetzt das für mich, oder? Also ein Beispiel, wie man leitet, ist ja zum Beispiel, man sagt, das Risiko, dass dein Baby stirbt, verdoppelt sich. Oder? Aber was heisst das? Du musst immer nach einem absoluten Risiko fragen. Weil vielleicht in dem Fall oder steigt es von 0,02 auf 0,04%.
Das ist aber genau das, was doch immer allen auch so Angst macht, die Aussage. Ich meine, zum Beispiel letztes Jahr habe ich auch gelesen, wenn man pfeifrisches Drüsenfieber hatte, dann keine Ahnung, ich sage jetzt einfach etwas frei erfunden, dann verdreifacht sich das Risiko an Lymphdrüsenkrebs zu erkranken. Mm-hmm. Und dann habe ich total Panik, als ich das gelesen habe, weil ich dachte, shit, ich habe das gehabt. Und dann hat mir meine Ärztin gesagt, ja, wahrscheinlich haben das etwa 90% von allen Menschen mal irgendwann gehabt. Und wenn die Chance wahrscheinlich sonst bei irgendwie, weiss ich nicht, eben 1% ist, ist es halt dann vielleicht bei 3%, aber es ist ja immer noch eigentlich wenig.
Genau.
Und das ist aber eben das, wo wenn du nicht die ganze, das ganze Bild erfährst von dieser Aussage, dann hast du natürlich Schiss. Oder? Wenn du hörst, genau. Hey, das Risiko, dass das Kind stirbt, ist doppelt so groß.
Ja, das ist so, wir nennen es die Tod-Baby-Karte, oder? Dann machst du alles, wenn du das hörst.
Bei so Aussagen und auch so Studien muss man immer schauen, woher kommt das? Wer hat die Studie gemacht? Mhm. Wer hat die Aussagen gemacht? Wie tut man die Leute kontrollieren mit Angst? Das hat man auch gesehen. Das ist ja auch zum Beispiel bei Impfungen. Mein Kleiner ist im Waldkinski. Das war letztes Thema, Zeckenimpfung oder nicht. Und als ich mal das genau angeschaut habe, okay, von wie viel Prozent reden wir dann. Weil die Headline ist dann irgendwie, wenn einer von 10 Kindern stirbt ab Zeckenbiss, wenn du nicht geimpft hast. Und so. Schau mal die richtigen Prozent. Also ich sage einfach allen da draussen, tünt euch richtig ein bisschen tiefer informieren, nicht nur die Headline lesen, sondern auch ein bisschen tiefer informieren, was sind denn wirklich Prozentzahlen bei all den Kranken und so. Weil so macht man den Leuten Angst und so kriegt man die Aufmerksamkeit von den Leuten natürlich, wenn man etwas verkaufen will. Und oft will man etwas verkaufen.
Geburtshilfe ja ähnlich. Also ähnlich ist jetzt sehr kritisch, aber ein Spital verdient natürlich mehr, wenn es interveniert, als wenn es eine natürliche Geburt ihren Lauf lässt.
Ja, wir haben letzte Doula da gehabt und sie hat das eben auch erzählt. Mhm. Also, ich glaube, ich habe mir vorher, als du geredet hast, überlegt, wie würde ich es denn machen heutzutage, wenn ich würde ins Spital gebären oder allgemein. Und so ein Job von einer Doula ist schon etwas mega Wichtiges heutzutage, glaube ich, oder?
Es ist mega wichtig. Es kann sehr viel helfen.
Ja, weil in dem Moment stehen sie für dich und deine Meinung ein, wenn du vielleicht nicht mehr magst oder nicht kannst.
Ganz genau.
Und dann nicht mehr einen klaren Kopf hast und vielleicht einfach mit anderen beschäftigt
und
bist.
Und dich auch nicht sollst mit diesen Fragen müssen beschäftigen. Also es ist ja nicht das Ziel, dass du unter der Geburt dich mit so Sachen musst umschlagen. Also du hast ja dann wirklich anders zu tun. Eben zum Beispiel die totale Hingabe zu
üben. Also ich finde es auch schön, dass du da ein bisschen dazu anregst, dass wirklich eine Geburt auch soll nicht nur selbstbestimmt, sondern auch ein bisschen selbstverantwortlich sein. Also dass man halt sich auch wirklich informiert, was sind meine Rechte, wie kann ich reagieren, wann. Also bei mir ist das zum Beispiel beim Stillen, habe ich mich recht informiert und dort habe ich auch wenig Infos vom Spital bekommen und ich habe dann aber eben vieles schon gewusst. Ich habe gesagt, ich will dann nicht einen Shoppen, ich will dann ein Gläschen. Einfach für mich halt die Infos vorher müssen
holen.
Und dann hat es aber auch und viele sind dann rausgegangen, es hat nicht geklappt mit Stillen, weil halt einfach auch die Infos bei denen nicht vielleicht gleich dann vorhanden waren. Und man ist wirklich selber verantwortlich, um sich ein bisschen mit dem, finde ich, auseinanderzusetzen. Ich wollte aber wirklich noch so vielleicht als Gegenpol zu euch zwei noch sagen, jetzt sage auch, weil du das mit den Impfungen angesprochen hast, da bin ich schon anderer Meinung. Ich finde auch, die Wissenschaften mega sagen, dass sie halt viele Sachen auch herausfinden, um Menschen gesund zu halten und um ganz wüste Krankheiten auch ausrotten. Für das gibt es ja auch die Impfungen. Und meine Meinung ist immer so ein bisschen, wenn alle einfach so für sich würde denken, und ja, das Risiko ist ja nicht so gross, also impfe ich jetzt mein Kind nicht, denke ich, ist es ein bisschen egoistisch, weil wenn jeder so würde denken, hätten wir wieder Kinderlähmung und Masern. Und darum finde ich, hat es ein bisschen einen Akt von der Solidarität, dass man sich auch gegen gewisse Sachen einfach impft, wo man jetzt erfolgreich hat können, dank der Wissenschaft ausrotten. Bei unserem Podcast «Two Moms» ist jede Meinung erlaubt, Freedom of Speech, jeder darf sagen, was er denkt. Und bei dir danke ich ganz besonders, dass du da gewesen bist und heute auch nochmal vielen Schwangeren Mut gemacht hast, um sich vielleicht nochmal ein bisschen mehr informieren und vorbereiten. Und wenn man dich finden will, dann kann man das machen auf www.selbstbestimmtegeburt.ch.
Ganz genau. Danke euch vielmals, dass ich da sein.
Danke, Lydia.
«Two Moms» ist euch präsentiert worden von Burgerstein Vitamine. Das Schweizer Familienunternehmen mit der grössten Auswahl an Vitamin- und Mineralstoffprodukten. Erhältlich in allen Apotheken und Drogerien.